Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo und herzlich willkommen zum Büchermarkt. Wir bekommen es heute mit zwei älteren Literaturrecken zu tun, die uns mal wieder wohltuend daran erinnern, dass man auch ganz ohne Schreibschuldiplom Schriftsteller werden kann. Denn die beiden Selfmade-Autoren Ralf Rothmann und Michael Kleeberg, die haben genau das geschafft. Sie haben erstmal in anderen Berufen tüchtig Lebenserfahrung gesammelt, bevor sie erfolgreich Romane veröffentlichten. Das gilt besonders für den heute 67-jährigen Ralf Rothmann. Als Bergarbeitersohn in Oberhausen aufgewachsen, da hat Rothmann nie eine Uni besucht, sondern eine Maurerlehre gemacht. Später war er dann auch als Bauarbeiter, Koch und Krankenpfleger im Einsatz. Aber nebenbei, da hat der Autodidakt immer schon gern Bücher gelesen und irgendwann begann er dann selbst welche zu schreiben. Sein Durchbruch, den feierte Ralf Rothmann in den 90er Jahren mit Autobiografie. Grafischen Romanen aus dem Bergarbeitermilieu des noch kohleverrußten Ruhrgebiets. Poetischer Realismus, auf diese Formel brachten Kritiker damals seinen ganz eigenen, ebenso lakonischen wie lebensprallen Erzählstil. Und mit seinem neuesten Buch, da legt Ralf Rothmann nun einen Band mit 11 Erzählungen vor und gelesen hat die für uns Wolfgang Schneider.
Gleich im ersten Satz der ersten Geschichte reißt eine Seite. Hier geht es um eine Geigerin bei der Probe. Aber die anderen Erzählungen dieses Bandes, die nicht von Musikern handeln, schildern ebenfalls heikle Momente, in denen gewissermaßen die Saiten reißen. Manchmal geht auch das Instrument zu Bruch oder sogar der ganze Konzertsaal. Denn der Tod ist ein regelmäßiger Botschafter und Begleiter in diesem Buch. Die Geigerin etwa hat von ihrem Onkologen kürzlich eine fatale Krebsdiagnose bekommen. An diesem Abend gibt sie ein Konzert in Berlin. In ihrem Koffer hat sie noch Ersatzsaiten dabei. Vor dem Konzert ist noch genug Zeit. Deshalb fährt die Geigerin, die in ihren Sturm- und Drangjahren im wilden Schöneberg gewohnt hat, noch einmal mit dem Taxi zurück zum Hotel. Durch die zugleich vertrauten und veränderten Straßen, die sie an längst vergangene Zeiten erinnern. Damals in den späten 70ern, als Iggy Pop in ihrer WG-Küche vor sich hingekokst hat. Vor dem Hotel bittet sie den Fahrer zu warten, bis sie aus ihrem Zimmer im 6. Stock die Saiten geholt hat. Oben angekommen, steigt sie auf die Fensterbank und springt. Wer ein Band mit 11 Erzählungen bespricht, sucht nach verbindenden Motiven, nach einem Grundton, nach wiederkehrenden Themen und Figurenkonstellationen. Hier aber muss man erst einmal unterstreichen, wie grundverschieden die Geschichten in Hotel der Schlaflosen sind. Themen, Schauplätze, Sprache, alles sehr vielfältig. Die ausgereifte literarische Kunst Ralf Rothmanns traut sich offenbar alles zu und kann sich in jeden Weltausschnitt souverän hineinerzählen. Seines Westberliner Lebenskünstler vor dem Mauerfall, Reisende in der mexikanischen Wüste, todeserfahrene Bestatter oder auch das Milieu der Reiter- und Pferdezüchter, in dem die so faszinierende wie beklemmende Geschichte mit dem Titel Admiral Frost spielt. Es ist der Name eines heißblütigen Hengstes, der zu einer empfängnisbereiten Hamburger Stute geführt werden soll. Natursprung lautet die Bezeichnung für den Vorgang, der allerhand Vorzüge gegenüber der künstlichen Besamung habe.
Die Sonne stand hoch, die Störche auf dem Schornstein der alten Ziegelei klapperten und geduldig wartete die Hamburgerin am Paddockzaun und musterte den durchtrainierten Hengst aus den Augenwinkeln. Ein kurzer, scheinbar desinteressierter oder gar ungnädiger Blick. So sah Mama bisweilen einen Mann an, wenn wir zusammen ins Restaurant oder in die Schaubühne gingen. Und ein paar Tage später saß der auf unserem Sofa. Der Hengst ließ sich Zeit, beroch sie ausgiebig und knabberte an der Kruppe der Schönen. Zwischendurch reckte er immer wieder den Hals steil in die Höhe und fing an zu flehmen. Das heißt, er zog die Oberlippe hoch und fletschte die Zähne, als wollte er vor Glück in die Wolken beißen.
Leider geht die Sache plötzlich schief. Der Hengst entwickelt beim Natursprung schwer beherrschbare Naturkräfte und ein Mensch kommt zu Tode. Den vielen subtil-symbolischen Tierschilderungen in seinem Werk hat Rothmann hier eine weitere Meistererzählung hinzugefügt. In der albtraumhaften Titelgeschichte Hotel der Schlaflosen wird ein Massenmörder zum Ich-Erzähler. Stalins Henker Wassili Blochin, der in manchen Nächten bis zu 300 Menschen eigenhändig hinrichtete durch Kopfschüsse. Es erinnert an Alexander Tischmas berühmte Folterererzählung »Die Schule der Gottlosigkeit«, wie Rothmann hier ganz aus der eitlen Selbstgefälligkeit der Figur heraus deren grausige Taten beschreibt, in der zynischen Sprache der Schergen. Der Henker selbst findet sein Handeln korrekt und notwendig, Schädlingsbeseitigung im Kampf gegen die Konterrevolution. So gesehen ist Blochin wie viele Rothmann-Figuren ein Handwerker, der ganz in seinen Routinen aufgeht, ein Praktiker, von dem man sich guten fachlichen Rat holen könnte. Man nehme eine zuverlässige Pistole, am besten eine deutsche Walter, besorge sich eine lederne Metzgerschürze als Schutz gegen spritzendes Blut und Hirn und übe sich in der richtigen Ansprache gegenüber den angstbleichen Todeskandidaten, etwa »Schau nicht so betrübt, gleich ist alles überstanden«. Dieser Menschenschlechter ist ein Mann, der nach der Arbeit ein gutes Buch zu schätzen weiß, ein Freund der Literatur. Eines Tages taucht ein berühmter Schriftsteller in der Warteschlange seiner Todeskandidaten auf, kein geringerer als Isaac Babel, und der Henker bittet ihn, vor der Exekution noch sein Exemplar der Geschichten aus Odessa zu signieren. Aber Babel kann mit seinen von der Folter zerschlagenen Händen den Stift nicht mehr halten. Eine wahrhaft schreckliche, weil zu allen Schrecken auch noch ziemlich wahre Geschichte und großartig erzählt. In einigen atmosphärisch verbundenen Erzählungen kehrt Rothmann in jene Welt zurück, die er in seinen ersten autobiografisch fundierten Romanen vergegenwärtigt hat. Das Ruhrgebiet, als es noch nicht die Region der stillgelegten Zechen und Freizeitparks war, sondern eine Welt harter, schmutziger Untertagearbeit. In »Der Wodka des Bestatters« wird ein alter Beerdigungsunternehmer mit Alkoholproblemen zu seinem letzten Einsatz gerufen. In der Bottropper Zeche Haniel, wo einst auch der Vater von Ralf Rothmann als Kohlenhauer gearbeitet hat, sind in einem Flöz zahlreiche Leichen eines Grubenunglücks geborgen worden, das vor einem halben Jahrhundert geschehen ist. Die Toten sind gut erhalten, ein schauerliches Memento mori.
Kreuz und quer und irgendwie bizarr, mit hochgezogenen Knien oder abgewinkelten Ellbogen oft, die Hände verdreht, die Köpfe hart ins Genick gebogen, lagen viele wie verdorrte, in den letzten Bewegungen erstarrte Kobolde auf den Kacheln. Nur noch Fetzen der ehemaligen Bergmannskluft trugen sie, aber ihre kupferfarbenen Gesichter, die schmerzentstellten wie die scheinbar ergebenen, waren unversehrt. »Vitriol«, sagte der kleine Bispeling, »das hält in Form. Die sind länger hinüber, als ich auf der Welt bin.«
In einer dieser Mumien erkennt der 70-jährige Bestatter seinen 23-jährigen Vater wieder. Ein Schock, den er nicht verkraftet. Der dicke Schmidt wiederum handelt von einem jungen Mann, der, wie einst Rothmann selbst, in der Zeit um 1970 eine Maurerlehre absolviert. Eines Tages fordert er bei einem Richtfest Franziska, die Tochter seines strengen, oft unwirschen Meisters und Oberpoliers, eben des dicken Schmidt, zum Tanz auf, was ringsum merkwürdige Irritationen hervorruft.
Ein paar Handwerker an dem langen Tisch drehten die Köpfe, und nun war sie es, die verlegen wurde und eine Weile den Blick senkte, als zählte sie die nassen Glasabdrücke auf dem Papiertuch. Dabei lächelte sie zwar, aber es sah irgendwie schmerzlich und wehmütig aus. Sie wurde sogar rot, wie mir schien, spielte nervös mit den Autoschlüsseln und fragte leise, »Bist du sicher?«
Als sie aufsteht, zeigt sich, Franziska, deren unverspachtelte Schönheit ihn so beeindruckt hat, trägt einen unförmigen Schuh und unter der Hose ein Holzbein. Grandios, wie Rothmann die sehr gemischten Gefühle beim folgenden, von allen Umstehenden aus den Augenwinkeln verfolgten Klammerblues vergegenwärtigt. Und doch entwickelt sich für eine Weile eine Beziehung zwischen den beiden, die zwar keine Zukunft hat, im dicken Schmidt aber die Hoffnung keimen lässt, der junge Mann könnte sein Schwiegersohn werden. In dieser Geschichte stellt Ralf Rothmann seine Meisterschaft für heikle Situationen und Zwischentöne ein weiteres Mal unter Beweis. Konflikte werden in seiner Prosa allerdings nicht auspsychologisiert. Hinsichtlich des Innenlebens seiner Figuren bleibt er verschwiegen, aber die feinnervigen Beschreibungen der Außenwelt und des Verhaltens werden lesbar für Psychisches. Alles ist Zeichen in diesen Geschichten, die allesamt Begegnungen mit den dunklen Seiten des Lebens schildern und deren präzise und atmosphärische Prosa dennoch großen Lesegenuss bietet. Ist Hotel der Schlaflosen der beste deutschsprachige Erzählband dieses Herbstes? Jedenfalls dürfte er schwer zu übertreffen sein.
Na, das ist doch mal eine Ansage von einem hörbar beglückten Wolfgang Schneider. Er besprach Hotel der Schlaflosen, den neuen Erzählungsband von Ralf Rothmann. Erschienen im Berliner Surkamp Verlag, 206 Seiten, 22 Euro. 6 Jahre jünger als Ralf Rothmann und ebenfalls in Berlin lebend, das ist der 1959 geborene Michael Kleeberg. Fast 10 Jahre lang war Kleeberg Mitinhaber einer Werbeagentur in Paris und in der sonst literarisch oft so schmählich vernachlässigten Geschäftswelt, da spielten zuletzt auch seine sogenannten Karlmann-Romane, benannt nach ihrem Helden Karlmann Charlie Renn, einem leitenden Firmenangestellten. In diesem Herbst aber, da legt der Gesellschaftsporträtist Michael Kleeberg nun ein ganz anderes, sehr viel persönlicheres Buch vor, nämlich einen Recherchebericht über seinen 2014 verstorbenen Vater. Der nämlich blieb dem Sohn zeitlebens ein Rätsel. Gehörte Klebergs Vater, geboren 1931, doch zu jener Generation deutscher Kriegskinder, die früh traumatisiert, dann oft nach Kriegsende zu verkapselten Einzelgängern wurden. Und genauso ein Einzelgänger und in sich verschlossener Glücksritter war offenbar auch Klebergs Vater. Glücksritter, so lautet darum der Titel des Vaterrecherchebuchs von Michael Kleeberg. Und wie gut der Sohn seinem Vater darin posthum auf die Schliche kommt, das sagt uns Jörg Maggenau.
Väter sind eigentlich immer ein Problem, zumindest für Söhne. Das gilt unabhängig von der Psychoanalyse mit ihrem Ödipus-Komplex, denn nicht die Abgrenzung vom Vater ist das zentrale Problem, sondern die Übereinstimmung. Je älter die Söhne werden, umso stärker empfinden sie die Gemeinsamkeiten und das, was vom Vater auf sie gekommen ist. Vielleicht gibt es deshalb so viele Vaterbücher, in denen sich die Söhne erzählend und reflektierend ins Verhältnis zum eigenen Vater setzen. Jüngstes Beispiel ist Glücksritter von Michael Kleeberg, der mit diesem Buch vielleicht noch einmal seinen selbstdiagnostizierten, lebenslangen Apportiertrieb auslebt. Dieser bestand und besteht für ihn als Sohn darin, den Eltern immer neue Taten und Werke vorzulegen, um vor ihnen zu glänzen und ihre Anerkennung zu gewinnen.
Wenn ich nicht zu einem Apportierhund geboren bin, dann wurde ich zu einem gemacht. Und im Grunde habe ich diesen Drang nie verloren. Das meiste, was ich je getan habe, tat ich, um von einem unsichtbaren Publikum oder einem konkreten Gegenüber Lob zu bekommen. Feiner Hund.
Michael Kleeberg hat ein Sachbuch in eigener Familiensache geschrieben. Der Untertitel »Recherche über meinen Vater« ließe sich zwar als Hinweis auf Marcel Prousts »Recherche« deuten, deren erste Bände Kleeberg vor rund 20 Jahren ins Deutsche übersetzt hat. Tatsächlich aber drängt nichts an seinem Unternehmen ins Romanhafte oder Erzählerische, auch wenn da durchaus eine Kindheit aufersteht. Doch ganz anders als bei Proust werden die Erinnerungen in Klebergs Vaterbuch kaum einmal von konkreten Sinneseindrücken hervorgerufen. Seine Recherche ist eher ein journalistischer Vorgang, bei dem Erinnerungen durch Gespräche mit Familienangehörigen ergänzt werden, um so allmählich zu einem tieferen Verständnis des Vaters vorzustoßen. Dabei entsteht das Bild eines durchaus typischen Vertreters der Generation der um 1930 Geborenen. Denn auch das sind die meisten Vaterbücher seit den 70er, 80er Jahren hierzulande. Bücher über die NS-Zeit und über den Zweiten Weltkrieg und das Erbe der Holocaust-Schuld. Oder auch bloß der unausweichlichen Verstrickung in die Zeitgeschichte. Kleeberg beginnt sein Vaterporträt mit einem Betrug, dem der Vater im Alter von 80 Jahren, 4 Jahre vor seinem Tod, 2014, aufgesessen ist. Per Mail erhielt der alte Mann die vermeintliche Glücksnachricht, doch bitte ganz schnell mal 15.000 Euro zu überweisen, damit man ihm einen Jackpot von 1 Million auszahlen könne. Der Vater fiel auf diese billige Masche herein. Er fragte sich nicht etwa, warum gerade ihm so etwas angeboten wird, sondern hielt das große Los in einer seltsamen Form von Auserwähltheitsdünkel für selbstverständlich. Dieses in Klebergs Familie offenbar vorherrschende Gefühl, etwas Besseres zu sein, ist umso erstaunlicher, da der Vater aus kleinen, eher schwierigen Verhältnissen stammte. Aber gerade deshalb waren ihm Geld und Erfolg und der berufliche Aufstieg als Versicherungsvertreter nach dem Krieg so ungemein wichtig, auch wenn der nie so recht gelingen wollte.
Vielleicht hat mein Vater sein ganzes Leben lang geglaubt, dass das Schicksal für ihn, für einen Kleeberg, irgendwann gerechterweise die Chance bereithält, sein Glück und das Glück der Seinen zu machen. Und dass er es sich und ihnen schuldig ist, sie zu ergreifen, wenn sie endlich da ist, dieses Abenteuer zu wagen, nach Ritterart. Konsequent und ohne, dass ein anderer ihm zuvorkommt oder sie ihm wieder wegnimmt.
Glücksritter kreist um die Frage, wie man der geworden ist, der man ist. Und ob es im Leben des Vaters eine zentrale biografische Erfahrung gibt, die seine Schroffheiten und seine abweisende Art erklären könnte. Kleeberg findet eine Spur in den Jahren 1943-44, als sein Vater im Rahmen der NS-Kinderlandverschickung in ein Lager im Westerwald kam, weit weg von der Familie in Frankfurt am Main, bis das Lager dann plötzlich aufgelöst wurde und die Jugendlichen sich mitten im Krieg alleine nach Hause durchschlagen mussten, wo auch immer das war. Vielleicht konnte der Vater wegen dieser traumatischen Erlebnisse später kein Vertrauen zu Menschen aufbauen und blieb lieber alleine, anstatt Freunde um sich zu versammeln. Für Klebergs Vater, so überlegt der Sohn weiter, mögen auch die kollektivistischen Erfahrungen der Nazi-Kindheit mit dazu beigetragen haben, in der Wirtschaftswunder-Ära der Bundesrepublik zu einem Glücksritter zu werden, der nur noch auf sich selber setzte und, bar jeder Menschenkenntnis, prompt auf die Nase fiel, wenn er doch einmal Vertrauen in jemanden setzte. Aber Michael Kleeberg weiß auch, dass derlei psychosoziale Erklärungen immer zu kurz greifen. Er wehrt sich nachdrücklich gegen die vorherrschende Tendenz unserer Epoche, jedes ungewöhnliche Verhalten als Neurose oder Trauma aufzufassen und jeden Menschen für therapiebedürftig zu halten. So dringt er zu der Erkenntnis vor, dass jeder Mensch und eben auch der eigene Vater ebenso ist, wie er nun mal ist.
Vielleicht ist es ja so, dass mein Vater zu dem Menschen wurde, als den ich ihn erlebte, im Guten wie im Schlechten, einfach weil es so angelegt war in ihm. Dass da nichts zu suchen, zu finden, aufzuspüren und zu therapieren gewesen wäre. Vielleicht führt dieses »Aber warum war er so und so und hat dies und jenes getan oder unterlassen?« ganz einfach zu nichts. Vielleicht muss man den Menschen wie ein Kunstwerk sehen, bei dem man den Schöpfer oder Autor ja auch nicht permanent fragt, wieso es so und nicht anders sei.
Michael Kleeberg geht es nicht darum zu richten oder gegen den eigenen Vater Recht zu haben. Tendenzen dazu erkennt er zwar durchaus in sich, doch indem er dieses Vaterbuch schreibt, findet er darüber hinweg. Schreibend erkennt er, dass Erklärungsversuche nicht ausreichen, um einen Menschen zu ergründen. Das bedeutet aber keineswegs, diese Erklärungsversuche von vornherein für sinnlos zu halten. Wäre es so, hätte er dieses Buch nicht schreiben müssen. Neue Erkenntnisse oder Einsichten über das Leben in der NS-Zeit und der jungen Bundesrepublik findet man hier zwar nicht. Wichtiger ist es, die Muster eines Lebens herauszuarbeiten und mit dem Vater auch sich selbst als historisches Wesen in der Generationenabfolge und in seiner eigenen Epoche zu erfassen. Das ist Michael Kleeberg mit diesem schlichten, so nüchternen wie liebenswürdigen Buch sehr gut gelungen.
Soweit die Einschätzung von Jörg Maggenau zu Glücksritter, dem Vater-Recherchebuch von Michael Kleeberg. Verlegt wurde es im Galliani Verlag Berlin, 238 Seiten, 20 Euro. Und am Schluss der Sendung habe ich noch zu vermelden, dass natürlich auch heute der Fall der vom Fischer Verlag geschassten Schriftstellerin Monika Maron wieder hohe Wellen schlug. Nachdem der Fischer Verlag vorgestern bekannt gegeben hatte, die Zusammenarbeit mit der als politisch rechtslastig eingestuften ehemaligen DDR-Autorin aufzukündigen, kritisierten heute auch der Dichter Durst Grünbein und die Autorinnen Thea Dorn und Katja Lange-Müller die Rauswurfentscheidung des Fischer Verlags gegen Maron scharf. Thea Dorn bewertet ihn als fatales Einschüchterungssignal an deutsche Autoren, sich künftig nur noch nach einem, Zitat, moralischen Reinheitsgebot verhalten zu sollen. Und auch Durst Grünbein und Katja Lange-Müller befürchten, dass man mit einer solchen Verlagskündigungen einer zwar rechten, aber nicht unbedingt als rechtsradikal einzuschätzenden Autorin den Rechtspopulisten der AfD neue Argumente liefern würde für deren krude Verschwörungstheorien. Doch wie auch immer, vielleicht kann man die Causa Fischer versus Maron ja auch etwas undramatischer sehen, so wie es meine Kollegin Miriam C. gestern im Interview mit der Germanistin Andrea Geier getan hat. Alles nachzuhören auf unserem Büchermarktportal. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich hier Kieser Funk. Behalten Sie einen kühlen Kopf.